Engagierte Rettungsschwimmer, glückliche Schwimmer an deutschen Seen und Kinder mit Schwimmflügeln.
Und auf der anderen Seite?
Personalmangel bei Rettungsschwimmern, wieder steigende Zahlen von Badetoten in deutschen Seen und Kinder mit Schwimmflügeln, die nicht schwimmen können.
Beide Sätze sind richtig und da ist auch nichts geschummelt oder erfunden. Und trotzdem entsteht in Ihrem Kopf jeweils ein völlig anderes Bild. Das ist die Wirkung von Framing, der wir uns in dieser Folge Nahbetrachtung wieder annehmen wollen. Bei gleichem Sachverhalt und unterschiedlichen Formulierungen.
Framing bringt Menschen dazu, die Welt auf eine bestimmte Weise zu sehen. In dieser Nahbetrachtung geht es darum, wo überall Framing drin ist und man es nicht merkt. Und wie stark einzelne Wörter tatsächlich unsere Entscheidungen beeinflussen.
Diese Nahbetrachtung wie immer mit Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. Framing haut unserer Rationalität die Füße weg. Und das auf ziemlich brutale Weise. Gemeinerweise, ohne dass wir es merken. Wir denken, Daten und Fakten und Argumente leiten unseren Entscheidungen. Das ist leider oft nicht wahr. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Stellen Sie sich vor, Sie sind Entscheidungsbeteiligter in einem komplizierten Familiengerichtsverfahren. Es geht um die klassische Frage, soll Elternteil A oder B das Kind bekommen, um den die beiden Eltern streiten? Ganz absichtlich rede ich jetzt hier nicht von Mutter oder Vater, denn da möchte ich sie nicht beeinflussen. Es geht um die Frage, soll Elternteil A oder B das Kind zugesprochen bekommen? Wir haben auf der einen Seite Elternteil A, durchschnittliches Einkommen, normales Sozialleben, normale Abwesenheit von zu Hause und durchschnittliche Bindung zum Kind. Und bei Elternteil B haben wir ein engagiertes Sozialleben, überdurchschnittliches Einkommen, viele berufliche Reisen und eine nicht ganz so gute gesundheitliche Situation. Das, was unser Gehirn jetzt macht, auch beim ersten Hören, wenn wir keine weiteren Informationen haben, unser Gehirn orientiert sich an besonderen Reizen. In dem Fall wäre das überdurchschnittlich, außergewöhnlich und besonders. Das heißt, bei der Frage, wem soll das Kind zugesprochen werden, wird hier Elternteil B vorne sein. Wenn ich das jetzt aber umdrehe und sage, wem soll das Kind vorenthalten werden, wer soll auf keinen Fall das alleinige Sorgerecht bekommen, kommt auch wieder Elternteil B raus, weil unser Gehirn nämlich auch da wieder nach Reizen sucht, nach denen entschieden werden kann. In den wenigsten Fällen haben wir vollständige Entscheidungssituationen, wo wir alles und immer wissen. Und ich kann so framen, nicht nur, indem ich die Entscheidungsalternativen unterschiedlich betrachte, sondern ich kann auch dadurch framen, indem ich Fragen, auch Suggestivfragen oder rhetorische Fragen, unterschiedlich stelle. Und diese Wirkung können wir auch im Alltag, in der Politik und in Unternehmen beobachten. Welches ist dein erstes Beispiel, Tom?
Ja, mein erstes Beispiel kommt aus dem geschäftlichen Alltag, weil wenn Sie irgendwo einen Download machen, von einem PDF-Dokument beispielsweise, dann möchten Sie ja nicht unbedingt 4 Euro dafür bezahlen. Also 4 Euro für ein PDF, das empfinden wir zunächst einmal als teuer. Geht das Unternehmen aber hin und sagt, wir erheben auf diesen Download eine Schutzgebühr, dann passieren verschiedene Dinge. Zum einen klingt Schutz natürlich entsprechend positiv und Gebühren müssen wir Bürger ja alle naslang irgendwo bezahlen. Und dann finden wir eine Schutzgebühr für ein PDF, was einfach nur, was weiß ich, eine einfache Information enthält, empfinden wir gar nicht mehr als so schlimm. Und im Gegenteil, es wertet sogar das Dokument auf. Ja, also das Dokument ist offenbar etwas, was nicht irgendwo lose im Internet rumfliegt, sondern das bedarf einer Schutzgebühr. Jetzt muss man dazu sagen, auch da ist Sprache sehr unsauber bewusst genutzt worden, weil wir können teilweise, indem wir Sprache unsauber benutzen oder unpräzise benutzen, präzisere Ergebnisse erzielen. Das ist ganz interessant beim Framing, weil Unternehmen können keine Gebühren erheben. Ja, also Gebühren erhebt der Staat und Kommunen erheben Gebühren. Also hier Abfallgebühren, Wassergebühren und so weiter, auch wenn sie das über städtische Unternehmen machen. Aber das Unternehmen selber hat Preise. Und wenn wir sagen, der Preis für diesen Download ist 4 Euro, dann schreckt uns das ab. Und wenn man uns sagt, das hat eine Schutzgebühr von 4 Euro, dann sagen wir, na gut, 4 Euro ist lästig, aber es hat eine Schutzgebühr.
Auf der anderen Seite hat Schutzgebühr noch den weiteren Vorteil. Es erweckt den Eindruck, als würde das Unternehmen gar nichts daran verdienen. Weil Wir gönnen anderen sehr ungern Geld oder andere Vorteile. Das heißt, wenn ich als Nutzer die Möglichkeit habe, jemandem anderen was in Kaffee zu tun, indem ich so sage, ich gönne dir nicht, dass ich dir diesen Preis bezahle, aber ich zahle halt diese Schutzgebühr, das muss ja wohl irgendwie sein und hat einen gewissen verbindlichen Charakter. Also auch unter dem Aspekt ist das eine sehr, sehr kluge Idee, indem sich das Unternehmen sprachlich durch nur einen Begriff praktisch dafür entschuldigt, dass es uns Geld abnimmt.
Ja, und das kann man zum Beispiel in der Automobilindustrie, wir wollen ja heute in dieser Folge so ein paar Begriffe aus dem Framing mal durchgehen und sie sozusagen für Sie zur Sensibilisierung etwas dechiffrieren. Wahrscheinlich haben Sie mitbekommen, dass es so diese Auseinandersetzung gibt, Elektromobilität, Verbrennermotor. Und große politische Debatte, auch im Jahr einer Bundestagswahl logischerweise. Und Teile der Industrie, die eher so auf den Verbrennungsmotor setzt, die haben den Verbrennungsmotor schon abgeschafft. Weil Verbrennungsmotor, das klingt nach fossilen Brennstoffen, das klingt nach Umweltverschmutzung, das klingt nach antiquierter Auffassung, was Umwelt- und Naturschutz betrifft und klingt vor allen Dingen für die neueren Generationen nicht mehr so zukunftsträchtig. Und deshalb framet man das hier anders und nennt es dann einen Kolbenmotor. Also der Elektromotor hat keinen Kolben, also so viel verstehe ich von Autos. Und das ist immer der interessante Aspekt. Also man lenkt den Blick auf ein anderes Detail, ja, und sagt, wir reden jetzt nicht mehr vom Verbrennungsmotor, sondern wir reden vom Kolbenmotor. Das ist inhaltlich ja nicht falsch, ja, aber wir verbinden mit dem Kolbenmotor verbinden wir ein technisches Detail und mit Verbrennungsmotor verbinden wir natürlich das Aufbrauchen von Öl und entsprechenden Ressourcen. Und das ist mir vor vielen Jahren, ist mir das mal bei einem ARD-Sender passiert, da war ich auf der internationalen Automobilausstellung als Reporter und es war so ein typischer Tag, fünf Termine in 3 Stunden und am Abend musste 4 Beiträge überspielen, also es war ein relativ dynamischer Tag. Und dann habe ich meine Beiträge überspielt und irgendwann meldete sich die Redaktion und sagte, hör mal, hörst du dir deine Beiträge eigentlich nochmal an, bevor du die uns hier überspielst? Und dann habe ich mir den Beitrag 3-4 Mal angehört, habe keinen Fehler gefunden und habe gesagt, ich komme nicht drauf, ihr müsst es mir erklären. Und das Folgende ist passiert, die Pressesprecherin eines amerikanischen Automobilherstellers wurde von mir mit der Frage konfrontiert, warum ihr Wagen im Stadtverkehr denn, ich glaube 18 Liter, das war ein normaler Pkw, verbrauchte 18 Liter, also absolute Spritschleuder, warum der denn 18 Liter verbraucht. Und dann hat sie gesagt, wir setzen bei uns in der Marke traditionell auf verbrauchsfreudige Motoren. Und als man mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich gesagt, boah, wie dämlich bist du gewesen, ja, dass dir das als Reporter nicht aufgefallen ist. Aber klar, das hätte man sofort im Interview, hätte man das deframen müssen. Aber das sind also Dinge, wo man dann sagt, Mensch, da bist du als Journalist dann auch mal jemandem auf den Leim gegangen, der sich offenbar überlegt hat, wie können wir jetzt sozusagen aus dem Bug ein Feature machen. Und verbrauchsfreudige Motoren, das klingt irgendwie positiv.
Das ist mir vor vielen Jahren auch passiert, nicht mit Autos, sondern mit der RAF, also wirklich der Terrororganisation in den...
Aber du willst jetzt hier nicht sagen, dass du Kontakte zur RAF hattest.
Nee, aber mit Angehörigen von RAF-Gefangenen. Also da ging es ging tatsächlich um die RAF. Es war ein Beitrag über inhaftierte, verurteilte Straftäter.
Das müssen wir vielleicht für unsere Zuhörer kurz erläutern. MC war früher mal Gerichtsreporterin. Ja, also da hat sie natürlich auch mal schlechten Umgang gehabt.
Ja, ich habe auch mit Gefängnissen zu tun gehabt und in einem Beitrag ging es um Haftbedingungen für RAF-Gefangene und ich habe den Begriff verwendet, Verurteilte, in dem Fall war es Adelheid Schulz, sitzt in Isolationshaft. Mein damaliger Chef vom Dienst hat mir den Beitrag um die Ohren gehauen, was damals auch wirklich ging, denn die waren nicht virtuell, sondern die waren physisch auf Bändern und hat
mit
gesagt,
Metallkern.
Und er hat mir dann gesagt, diesen Begriff verwenden wir hier nicht. Und ich war mir natürlich keiner Schuld bewusst, war auch noch nicht so ganz so lang im Geschäft. Und dann wurde mir gesagt, Isolationshaft sei eine Maßnahme, die angeordnet werde, um staatliche Repressionen auszuüben gegenüber Gefangenen. Der richtige juristische Begriff sei Einzelhaft gewesen, die aus irgendwelchen anderen juristischen Gründen auch angeordnet wird. Das heißt, ich habe das Framing der, in dem Fall der Roten Hilfe und der Angehörigengruppe der RAF übernommen und habe von Isolationshaft gesprochen und ich musste dann den Beitrag entsprechend neu machen, dann auch mit dem Hinweis auf die Einzelhaft der Straftäterin. Und das ist mir sehr nachhaltig im Gedächtnis geblieben und deswegen erwarte ich heute auch von Medien da eine erhöhte Sensibilität bei der Übernahme von Begriffen, sei es auf Marketing von Unternehmen, von politischen Parteien oder von anderen Organisationen. Da muss man nämlich wirklich sehr genau hingucken, dass man das Framing nicht übernimmt und dem dann die gleiche Deutung beimisst. Der böse Staat, der kleine Bürger, groß gegen klein, rechts gegen links, die Kategorisierung und Polarisierung nicht einfach eins zu eins mitmacht, sondern sich die differenzierte Betrachtung aufrechterhält.
Ja, ich habe da auch noch eine Erinnerung an eine Spirituosenfirma. Es war die Firma Behrensen, möchte ich hier mal erwähnen. Es ging um Behrensen Appel. Also meine Generation hatte da sozusagen den ersten Alkoholkontakt im Schullandheim mit Behrensen Appelkorn. Und das hatte ich sozusagen in der Erinnerung im Interview noch mit drin. Und dann habe ich dann auch das Thema Alkoholismus angesprochen. Und dann sagte er zu mir, schalten Sie mal bitte das Aufnahmegerät aus. Dann habe ich das ausgeschaltet und dann sagte er, Sie müssen als Journalist mal eins lernen. Also das ist schon eine interessante Einleitung, ja, ein Interview zu unterbrechen und dem Journalisten zu sagen, Sie müssen jetzt mal eins lernen. Also ich empfehle allen unseren Hörern, tun Sie es nicht, ja, weil das brennt sich danach in die Erinnerung ein. Und da hat er gesagt, wir reden hier nicht über Alkoholismus, sondern wir reden hier, wir unterscheiden zwischen Genusstrinkern. Ja, also abends mal ein Glas Rotwein oder wegen mir auch ein Birnen und Apfel. Ja, das ist ein Genuss. Und wir unterscheiden zwischen Genusstrinkern und Wirkungstrinkern. So, und das ist natürlich so ein Ding, wo ich mir sage, da bin ich als Journalist sofort steil gegangen, weil ich mir dachte, boah, wie ist das denn? Ja, wir haben ja ein Framing. Wir reden hier über Alkoholismus, wir reden über Tote, wir reden über Volkskrankheiten gewissermaßen, ja. Und dann stellt sich jemand von der Industrie und sagt, wir reden von Wirkungstrinkern. Ja, das hat sich in der Spirituosenindustrie inzwischen wieder geändert. Ja, also das war jetzt so etwas aus der Rubrik Oper erzählt von früher. Aber das sind dann so Dinge, wo ich sage, also da hat sich jemand was gedacht bei so einem Begriff. Aber den würde man als Journalist auch, glaube ich, im betrunkenen Kopf, würde man den als schlechtes Framing erkennen.
Ja, aber das ist dann das Besondere, dass bestimmtes Framing sich durchsetzt, wie die von mir erwähnte Isolationshaft, die in bestimmten Kreisen ja durchaus immer noch in vielen verschiedenen Kontexten auch bemüht wird. Und auf der anderen Seite dein Wirkungstrinker, der hat es nicht in die Alltagssprache oder auch in die Interessengruppen geschafft. Das heißt, das gute und schlechte Framing kann man auch einfach nach der Effektivität unterscheiden. Und das war ein schlechtes.
Definitiv. Dann habe ich noch ein anderes Framing mitgebracht, das lautet Schlafmanagement. Und wenn Sie jetzt mal den Begriff Schlafmanagement sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und überlegen, was könnte das sein, Schlafmanagement, wie würde ich das interpretieren? Da kommen in der Regel so Antworten wie geregelter Schlaf, Powernapping im Büro oder ein Management, das seinen Job nicht macht, also sozusagen schläft während der Arbeit. Also jede Menge interessante Dinge, aber niemand kommt auf Folter. Und tatsächlich ist die Technik, jemanden aufrecht knien zu lassen, hinten die Füße überkreuzt zu haben und ihn zu zwingen, 72 Stunden in dieser Position zu verharren, ist eine anerkannte und geächtete Foltertechnik. Und das US-Militär hat diese Technik in einem Gefängnis im Irak gegenüber irakischen Inhaftierten angewandt. Und jetzt kommt das natürlich nicht so gut, wenn der amerikanische Verteidigungsminister in der Öffentlichkeit sagen muss, wir haben gefoltert. Sondern er hat gesagt, es gab einige Fälle von Missbrauch. Das heißt also, da hat er das Wort Folter auch nicht in den Mund genommen. Und hat dann diese Foltertechnik, jemanden 72 Stunden am Schlafen zu hindern, als Schlafmanagement bezeichnet. Jetzt schauen wir da natürlich reflektiert drauf und sagen, ja, das ist auch wieder so ein Begriff, der entframed sich schon in dem Moment, wo er genannt wird. Aber wir müssen auch bedenken, wir haben in den USA und inzwischen auch bei uns in Europa eine sehr digitallastige Medienlandschaft. Das heißt also, wir haben viel Bewegtbild. Das heißt also, wenn ich das in einem Artikel schreibe dann oder nutze, dann kann ich das in eine Einordnung geben, dann kann ich das als Journalist einordnen. Wenn ich jetzt einfach nur einen O-Ton habe, also einen Originalton im Video, wo der Verteidigungsminister diesen Begriff so verwendet, kann ich den an der Stelle erstmal nicht verändern. Und das würde mich jetzt aus psychologischer Sicht mal interessieren. Was löst sowas bei den Zuschauern aus? Merken die das sofort oder ist das etwas, wo die sagen, das geht hier rein, da raus und irgendwann haben wir so eine gewisse Sedierung der Öffentlichkeit, kommunikativer Art.
Framing ist immer dann besonders erfolgreich, wenn es aufmerksamkeitstechnisch auf fruchtbaren Boden fällt. Das bedeutet, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten an dem Thema interessiert sein. Also ich zuhören, ach, was ist denn da los? Ach, da habe ich was gelesen. Jetzt höre ich mal zu, was der Politiker oder die Expertin dazu sagt. Also erstmal muss eine höhere Aufmerksamkeit da sein. Dann muss das Framing noch halbwegs plausibel sein. Und wenn wir das mit dem Schlafmanagement und auch vorhin den Wirkungstrinker, das dürfte eigentlich in der Öffentlichkeit überhaupt keine Wirkung entfalten, denn das ist viel zu weit weg. Ja, das ist so abgefahren. Das müsste unser Gehirn sofort aussortieren. Das gefährliche Framing ist immer das, was nah dran ist an der Wirklichkeit, wo man sagt, Mensch, das könnte noch irgendwie sein, wie wir das in bestimmten Bereichen haben, wie ich das vorhin mit der Haft hatte, Isolation oder Einzelhaft, das klingt ja alles noch so ein bisschen ähnlich. Und dann geht unser Gehirn tatsächlich auch diesen Formulierungen auf den Leim. Richtig abgefahrene Sachen wie der Wirkungstrinker, ich glaube, der entfaltet unsere Wirkung nur in sprachhistorischen Betrachtungen.
Ich glaube auch, ja, aber den wollte ich hier unseren Zuhörern nicht entsprechend vorenthalten. Und wir haben natürlich auch auf der einen Seite, ja, da muss man halt überlegen, ist es Framing oder wird die Sprache dadurch entsprechend präziser? Also wenn man jetzt beispielsweise von Bergungsmannschaften spricht, die beispielsweise nach einem Erdrutsch nach Überlebenden suchen, dann wandelt das irgendwann einmal von Bergungsmannschaften, Bergungsmannschaften und Rettungsmannschaften, genau. Also wenn man noch mit Überlebenden rechnet, jetzt habe ich es wieder, wenn man noch mit Überlebenden rechnet, dann spricht man von Rettungsmannschaften. Und wenn man sagt, es gibt keine Chance mehr auf Überlebende, dann wird aus den Rettungsteams, werden dann Bergungsteams. Das bedeutet dann aber auch, dass man mit schwerem Gerät dort ran kann und nicht mehr von Hand beispielsweise Erde abträgt. Und da ist es natürlich, denke ich mal, kein Framing, sondern einfach nur eine präzisere Formulierung. Und die Frage ist natürlich auch, können wir das immer so genau unterscheiden? Was ist jetzt einfach nur der präzisere Begriff und wo fängt dann Framing an?
Bei der Katastrophe, also bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist es aus psychologischer Sicht relativ simpel. Die Bilder werden die Wörter überlagern, weil wenn wir von Retten und Bergen sprechen, dann haben wir den Eindruck von eingestürzten Gebäuden oder von Menschen in Erdschluchten oder anderen menschlich katastrophalen Bedingungen. Und diese Bilder werden die Formulierung, ob die jetzt retten oder bergen, völlig überlagern. Das ist der Unterschied zur politischen Debatte, wo oft es keine unmittelbare existenzielle Bedrohung für Leib oder Leben gibt, glücklicherweise, wo dann diese Formulierungsunterschiede psychologisch viel stärker durchschlagen. Weil wir haben Talking Heads, ja, wir haben Menschen, die irgendwas erzählen. Das heißt, wir hören in dem Moment aufmerksamer zu. Wenn wir aber, wie beim Beispiel der Katastrophen, Naturkatastrophen sehen, dann macht das psychologisch keinen Unterschied.
Gehen wir mal in die Politik noch weiter mit dem Begriff Steuererleichterung. Das ist ja in der Politik ein sehr beliebter Begriff. Man weiß, man kann überall damit punkten, weil wenn man uns jetzt die Frage stellt, möchte gern viel oder weniger Steuern zahlen, dann werden wahrscheinlich die wenigsten von uns sagen, ach nö, ich könnte noch ein bisschen mehr abdrücken an den Staat. Warum ist Steuererleichterungen so ein sprachliches Generikum, was sich gewissermaßen durch alle Parteien zieht?
Das ist eigentlich Unfähigkeit der Haushaltspolitikerinnen und Politiker, vernünftig über ihren eigenen Bereich zu sprechen. Also mit allem, was mit Zahlen, Steuern, Finanzen, Gebührenaufkommen, hatten wir gerade schon, gemacht wird, kann ich wunderbar schummeln, weil es eine Fülle von Zahlen gibt. Keiner kann die wirklich überblicken und schon gar nicht auf einer Tonspur richtig einordnen. Das heißt, die berühmten Steuererleichterungen sind eigentlich das Ergebnis einer sprachlichen Unfähigkeit der Subgruppe der Haushaltspolitiker, die es einfach nicht besser hinkriegen. Denn mit allem, was mit Steuern zu tun hat, kann ich wunderbar schummeln, einfach wegen der Fülle der Zahlen. Und ich kann ja einfach irgendwen rausgreifen. Ich kann sagen, Reiche werden mit diesem Steuerkonzept 2000 Euro im Jahr sparen, ist das gerecht? Ich kann es aber auch umgekehrt machen und sagen, Menschen, die wenig verdienen, werden mit diesem Steuerkonzept 2000 Euro im Jahr sparen. Ist das denn überhaupt gerecht? Das ist nicht viel zu wenig für Leute, die ohnehin wenig haben. Das heißt, egal welche Zahl ich nehme, ich kann also wirklich völlig, wie man heute sagen würde, random in einen Zahlenbottich greifen, irgendwas rausgreifen, kann das entsprechend framen und damit alles Mögliche behaupten, ohne dass ich lüge oder schummle an der Stelle. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Also die Steuererleichterungen sind aus sprachlicher Sicht und auch aus psychologischer Sicht völlig wirkungslos, weil sie leer sind, weil sie abstrakt sind, weil Erleichterung mit körperlichen Zuständen verbunden wird, die ja nun wirklich keine Rolle spielen. Und dieses Ganze übers Jahr, über einen Monat, über einen Kilometer und über die Anzahl der Kinder gerechnet, das kann sich eh kein Mensch vorstellen.
Also ich nenne solche Dinge in meinen Coachings immer gerne Projektionsbegriffe. Und ein Projektionsbegriff, der wahrscheinlich all unseren Zuhörern und Zuhörern bekannt ist, ist Customer Experience, ja, also einzigartige Kundenerfahrung. Und manchmal kriegt man auch so Mails von irgendwelchen Online-Shops, die sagen, wie war Ihre Erfahrung? Ja, also dann merkt man schon, da ist irgendwie das Experience durch den Übersetzungsrechner gerutscht. Und ich habe das dann schon mal in so Präsentationen, Marketing-Präsentationen, steht da ganz groß an der Wand, Customer Experience. Und dann stelle ich mich immer so ein bisschen doof und sage, was heißt denn das, Customer Experience? Dann gucken die mich an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank und sagen dann, ja, das heißt einzigartige Kundenerfahrung. Sag ich, ja, okay, was heißt das denn? Ja, Customer Experience. Da sage ich, ja, okay, das habe ich verstanden. Also wenn Sie mir das Englische mit Deutsch und das Deutsche mit Englisch erklären, habe ich es dadurch noch nicht besser verstanden. Und dann wissen die nicht, was ich will. Und dann sage ich, machen wir es ganz einfach, treffen sich zwei Kunden. Sagt der eine zum anderen, ich hatte neulich eine einzigartige Kundenerfahrung. Oh, sagt der andere, ich hätte auch gerne eine einzigartige Kundenerfahrung. Wo kann ich denn eine einzigartige Kundenerfahrung haben? Nun, bei der So-und-So GmbH kriegen Sie eine einzigartige Kundenerfahrung. So redet kein Mensch. Ja, also Kunden sprechen über Service, über Preis, über Leistung, über Produkt oder was weiß ich, aber oder Design, ja, aber niemand sagt, ich hatte neulich, Schatz, ich hatte neulich eine einzigartige Kundenerfahrung, als ich im So-und-So-Shop war. Also das kann es ja wohl nicht sein. Und das Tolle ist aber, dass wenn man eine Präsentation hält und da sitzen Controller, Marketing, Designer, jemand von der Geschäftsleitung, wie mir auch ein CFO oder sowas. Und jeder hat ja so eigene Vorstellungen davon, was eine einzigartige Kundenerfahrung ist. Und wenn ich dann einfach oben hinstelle und sage, einzigartige Customer Experience, wir garantieren eine einzigartige Customer Experience, dann funktioniert das in der Kommunikation deshalb, weil jeder diesen Begriff selber für sich framed. Ja, also ich als Journalist würde da was anderes rauslesen wie der Controller neben mir oder was weiß ich, ein Werbedesigner, ein Grafikdesigner. Und das macht es manchmal so schön. Also in Interviews kann uns das schon mal den Kopf retten. Und mit dieser Technik ist ja auch mal jemand Kanzler geworden. Ja, also der dann im Wahlkampf solche Dinge gesagt hat wie, ja, das ist ein wichtiges Thema, das Sie da ansprechen. Ich bin mir der Verantwortung auch voll bewusst. Das werden wir in der Regierung auch sofort anpacken. Und wenn wir dann im Kabinett zusammensitzen, werden wir eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung wird eine gute sein und das teilen wir Ihnen dann mit. Ja, und jetzt weiß jeder, der hier zuhört, weiß genau, wen ich hier gerade sozusagen nachgemacht habe. Aber das funktioniert. Ja, das funktioniert nicht, wenn es an was Konkretes geht, wo die Leute sagen, jetzt will ich aber wissen, wie stehst du zu diesem oder jenem Thema. Aber man kann damit im Wahlkampf durchaus über die ein oder andere Schwäche hinwegtäuschen.
Das, was da funktioniert, ist natürlich das sind zwei Dinge. Das eine ist das Betonen der eigenen Kompetenz. Ich trage die Verantwortung, wir werden verantwortungsbewusst entscheiden. Und das andere ist der Aspekt der Sicherheit. Wir werden entscheiden, wir werden zügig entscheiden. Wir werden das als erstes angehen, wenn wir in Regierungsverantwortung sind. Und dieser Eindruck, der erweckt wird und der erfolgreich erweckt wird, ist eben Kompetenz und Sicherheit. Und wenn ich jetzt mal mit Framing antworten darf, welcher Bürger wird hier sagen, würde jemanden nicht wählen, der mir Kompetenz und Sicherheit verspricht.
Das stimmt. Nochmal ein Blick in die Industrie. Vor einigen Jahren haben wir uns alle furchtbar darüber aufgeregt, dass die Industrie bei Fertigpizzen beispielsweise oder anderen Fertiggerichten Analogkäse verwendet hat. Also bis dahin kannten wir das Wort Analogkäse noch gar nicht. Das war eher so ein lebensmitteltechnischer Fachbegriff. Und manchmal wundern sich Deutsche ja, dass bei einer Fertigpizza für 2,99 jetzt nicht handhergestellter.
Der berühmte Schweizer Bergkäse von glücklichen Kühen,
aus irgendeiner Manufaktur in Schweizer Bergen drauf ist, sondern einfach billiges Industriezeugs. Und dann gab es einen riesen Aufschrei und dann verschwand dieses Produkt. Ja, also Analogkäse verschwand sozusagen. Pizzen wurden teurer, es wurde echter Käse benutzt, ist ja sicherlich auch für einen guten Zweck. Aber dann hat man sich gesagt, Mensch, eigentlich ist Analogkäse ja ein super Produkt, weil es ist billig herzustellen, es sieht super aus, es hat eine tolle Sämigkeit, ja. Und dann hat man gesagt, hey, das Ding ist vegan. Und hat man den Preis verdoppelt oder verdreifacht, hat es als veganen Käse wieder auf den Markt gebracht. Und letztlich ist das nichts anderes als Analogkäse, ja, unter einem neuen Etikett. Also nicht jeder vegane Käse entspricht technisch dieser Eigenschaft, aber viel Analogkäse ist als veganer Käse wieder in den Markt gekommen. Und wenn die Menschen sich dessen bewusst sind, was sie dort konsumieren und sie sagen, der Preis ist angemessen, finde ich das in Ordnung. Aber letztlich hat es auch so ein kleines Geschmäckle, wo wir schon mal bei Lebensmitteln sind, wo man sagt, eigentlich werden die Verbraucher da auch so ein bisschen hinter die Fichte geführt.
Auf der einen Seite haben Verbraucher entschieden, dass Analogkäse ein verbrannter Begriff ist. Also da ist die Bezeichnung ist vom Markt verschwunden, weil Verbraucherinnen und Verbraucher gesagt haben, das hört sich ja eklig an. Das heißt, Framing kann auch dazu führen, nicht nur, dass neue Begriffe eingeführt werden, sondern dass welche auch einfach weg sind und nicht mehr vorkommen. Und im Ergebnis ist es natürlich so, dass dann eben das Ersatzprodukt dann entsprechend teurer verkauft werden kann. Ein großer Begriff, der gerne verschwinden soll in einem bestimmten Zusammenhang, auf Wunsch der Industrie, ist der Begriff chemisch. Chemisch hat eine negative Konnotation, oh, das schmeckt ja chemisch oder nee, ich möchte nicht, dass das chemische Zusätze enthält. Da kriegt natürlich jeder Chemiker Pickel, weil er natürlich weiß, dass alle möglichen Prozesse und selbst wenn wir Wasser kochen, am Ende des Tages das ein chemischer Prozess ist, wenn sich Aggregatzustände ändern, obwohl das, was damit assoziiert wird, nämlich irgendeine Form von Künstlichkeit oder Zugabe oder vielleicht auch Gesundheitsrelevanz, überhaupt nicht intendiert ist. Also da funktioniert das nicht. Die Industrie kriegt den Begriff chemisch nicht aus den Leuten raus.
Wie wäre es denn mit naturfern?
Naturfern ist...
Wir framen hier gerade für die chemische Industrie. Nehmen wir doch den Begriff naturfern. Ja, das klingt doch so ein bisschen nach einem langen Spaziergang, den man durch die Natur so machen muss. Wir sind natürlich als gute Demokraten und das setzen wir bei unseren Zuhörern und Zuhörern natürlich auch entsprechend voraus. Wir sind natürlich gegen eine Diktatur. Wir sind für die Freiheit in einer Gesellschaft und wir sind natürlich auch für Frieden, auch wenn wir unterschiedliche Wege beschreiten, um Frieden zu erreichen. Also haben wir drei positive Werte. Also wir sind gegen Diktatur, wir sind für die Freiheit und wir sind für den Frieden. Und es gab aber mal eine Zeit, da waren diese drei Begriffe in anderer Reihenfolge, nämlich Frieden, Freiheit, keine Diktatur, die waren mal Schlachtruf auf sogenannten Querdenker-Demonstrationen. Wie gelingt es sozusagen Gruppen immer, positive Begriffe sich sozusagen komplett einzuverleiben, dass man diese Begriffe eigentlich selber nicht mehr so ohne weiteres in den Mund nehmen kann?
Die Argumentationstechnik ist die unzulässige Generalisierung.
Ui, das aber bitte mal jetzt genau aufgedröselt.
Das ist von mir. Und unzulässige Generalisierung als Argumentationstypus bedeutet, mich will einer hinter die berühmte Fichte führen, indem er mir einen Sachverhalt erklärt, den ich vielleicht auch noch gerade inhaltlich teile und sagt, dem drücke ich jetzt ein unzulässiges Label auf. Um bei dem Beispiel der Querdenker zu bleiben, da war ja die Frage der Diktatur. Da wurde ja gesagt, es sind Entscheidungen getroffen worden, die durchaus sehr weitreichend waren für die Individuen. Und das, was da passiert, das bezeichnen wir jetzt als Diktatur. Und das ist die unzulässige Generalisierung. Es sind Entscheidungen getroffen worden, über die man die trefflich streiten kann an langen Winterabenden. Aber die unzulässige Generalisierung bedeutet eben, hier wird eine Diktatur obendrauf gesetzt, das heißt, es wird eine Wertung herbeigeführt. Der Trick dabei ist, die Sachverhalte, die ich vorher schildere, sind völlig in Ordnung. Ja, ich zähle die Regelungen auf und alle sagen, ja, die gibt es, das ist alles wahr. Und die unzulässige Generalisierung sagt dann, das ist eine Diktatur. Und das ist der Moment, wo man extrem aufpassen muss. Und da muss man sehr, sehr aufmerksam sein. Das heißt, wer solchen Argumentationstypen auf den Leim geht, hat vorher nicht gut konzentriert aufgepasst. Das passiert dann oft im privaten Umfeld, wo einem irgendeiner eine Klinke ans Bein labert und denkt, boah, lass den mal erzählen. Und am Ende des Tages kommt man dann plötzlich in den Schwung, ja, Diktatur wollte ich ja auch nicht. Ich bin ja auch für Freiheit. Und ich glaube auch, dass hier große Probleme bestehen. Also dieser Argumentationstypus der unzulässigen Generalisierung ist extrem tückisch, extrem leicht zu schrecken. Ich kann jeden Sachverhalt nehmen, von einer roten Verkehrsampel bis hin zu einem Gebührenbescheid für meinen Reisepass und das als diktatorisch überzogen oder unzulässige Staatsgewalt framen. Und da die Sachverhalte, die unten drunter sind, ja wahr und unbestritten sind, müssten die anderen eigentlich entweder sehr ausgeschlafen sein, um da rein zu gerätschen, oder die müssen mitgehen und dann nicken die am Ende des Tages auch und sagen, ja, ist ja ganz furchtbar hier.
Ja, ich hatte das mal mit einem meiner Studenten, männlich, der war ein bisschen anders drauf als die anderen. Und der brachte dann zum Beispiel für unser Staatsgebilde den Begriff Diktatur in die Diskussion. Ja, und dann denke ich mir, okay, wie kannst du dem jetzt beibringen, dass er hier nicht in einer Diktatur lebt? Und dann habe ich gesagt, sie machen am besten Folgendes, das können sie überprüfen. Dann sehen wir, wer von uns beiden recht hat. Sie gehen hier in Bonn, das war also in Bonn, und da gibt es den Hofgarten, das ist also ein traditioneller, geschichtsträchtiger, protesterfahrener Ort in Bonn. Sag ich, da nehmen sich so eine Kiste, stellen sich da drauf und rufen eine Stunde lang, wir leben in einer Diktatur, wir leben in einer Diktatur. Sag ich, und wenn Sie anschließend nicht verhaftet werden, haben Sie den Beweis dafür, dass Sie nicht in einer Diktatur leben. Weil eine Diktatur lässt nicht zu, dass man sie als Diktatur bezeichnet, weil die nennen sich gerne Demokratie oder irgendwas anderes, ja. Und dann haben wir sozusagen zwei Erkenntnisse. Zum einen, wenn sie nicht verhaftet werden, wissen wir, dass sie nicht in einer Diktatur leben. Für den Fall, dass sie verhaftet werden, leben sie tatsächlich in einer Diktatur. Da haben sie wenigstens den Trost, dass sie Recht gehabt haben, mir gegenüber. Und die dritte Erkenntnis ist, wenn sie nicht verhaftet werden, wissen wir auch, wer gerade der dümmste Mensch im Hofgarten ist. Ja? Er hat sich auf diesen Test nicht eingelassen. Ich glaube, ich konnte mit dieser Argumentation auch nur so zu 20-30% zu ihm durchdringen.
Ich habe für genau diese Fälle, für Diktatur und Meinungsfreiheit oder Einschränkung der Meinungsfreiheit, habe ich die Abendessensregel entwickelt. Die Idee dahinter ist, naja, da kommt mir einer mit dem Framing, wir leben in einer Diktatur. Na, Framing kann ich auch. Die Abendessensregel. Die Abendessensregel bedeutet, wenn ich meine Meinung äußere, im Hofgarten, im Internet oder wo es mir gerade kommt, bin ich sicher, dass ich an dem Abend noch zu Hause essen kann, dass ich also nicht verhaftet werde oder irgendwo hin muss. Wenn ich sicher bin, ich werde, egal was passiert, an diesem Abend noch zu Hause essen, dann ist offensichtlich die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr und wir leben auch nicht in einer Diktatur. Sollte das nicht der Fall sein, dann sollte man das doch ernsthaft in Erwägung ziehen. Das kann man auch auf andere Länder, zumindest mit Alltagswissen, sehr gut anwenden. Die Abendessensregel ist also mein Framing gegen die Diktatur.
Dann habe ich noch was zum Abendessen. Wenn es da mal so ein bisschen merkwürdig schmeckt, dann können Sie es auch deframen, indem Sie dann zum Beispiel sagen, Schatz, es schmeckt interessant, es schmeckt originell, das hatten wir so noch nicht.
Das ist mal was anderes.
Das ist mal was anderes, ja. Ich bin sicher, dass das außer uns niemand hier in der Stadt so isst, gerade in diesem Moment. Und für den Fall, dass es dann eskaliert, können Sie immer noch sagen, ja, aber wieso? Ich hab's doch nur positiv gemeint. Ja, Sie müssen dann halt nur in Kauf nehmen, dass wenn Sie es dann so wieder deframen, dass es das dann demnächst öfters gibt. So, ich denke, mit der Abendessenregel haben wir, glaube ich, einen guten Schluss gefunden. Denken Sie bitte dran, unseren Kanal zu abonnieren, Nahbetrachtung, und MC, du hast das Schlusswort.
Ja, denken Sie an die Abendessensregel und ich ermuntere Sie dazu, tatsächlich sich zu hüten vor dem Argumentationstypus der unzulässigen Generalisierung. Wenn Sie sich das nicht merken können, gucken Sie immer, wenn Ihnen irgendjemand versucht, irgendwelche abstrakten, großen Begriffe ans Bein zu binden und als absolute Wahrheit zu verkaufen. Entweder ergreifen Sie direkt die Flucht und gehen zu einem schönen und netten und freundlichen Abendessen, oder Sie wehren sich so richtig und sagen, Mensch, das, was du sagst am Ende des Tages, diese Schlussfolgerung teile ich nicht. Gehen Sie in die Debatten, es macht Spaß.